Ja, wir setzen heute Morgen fort, wo wir gestern Abend eingestiegen sind. Der Herr ist mein Hirte. Und dürfen uns diese Woche so Schritt um Schritt durch dieses Bekenntnis eines Schafes hindurch denken und arbeiten, Psalm 23. Und haben gestern Abend schon begonnen mit der Entdeckung, dass alles an unserer Identität liegt, an der Frage der Identität. Herr, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Das ist die zentrale Frage, die Frage nach der Identität. So wie Martin Buber es gesagt hat, das Ich findet sich am Du. Das hat der jüdische Religions Philosoph Martin Buber gesagt, das Ich findet sich im Du und er unterscheidet zwischen dem zeitlichen Du und dem ewigen Du. Wir finden uns im anderen Menschen. Wir brauchen natürlich andere Menschen, um unsere eigene Identität zu verstehen. Aber wir brauchen vor allem auch unseren Schöpfer, unser ewiges Du, Gott als unser ewiges Gegenüber, an dem wir uns finden. Zeige mir, Herr, wer du bist und zeige mir, wer ich bin, auch in deinem Licht und im Spiegel von dem, wer du bist. So haben wir gestern Abend angefangen und haben dann gesehen, dass diese erste Aussage von Psalm 23 da schon ein sehr mutiges Bekenntnis ist. Denn wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, sage ich damit auch, und ich bin kein Löwe, ich bin kein edles Ross, ich bin ein Schaf. Ein verlorenes Wesen. Ein verlorenes Wesen, wenn es alleine leben muss oder wenn es die falschen Hirten hat. Aber wohl dem Schaf, das diesen Hirten kennt. Wohl dem Schaf, das Gott als seinen Hirten kennt. So haben wir gestern Abend angefangen. Ich bin gerade gefragt worden, wie man mich bezeichnen soll. Ob ich nun der Pfarrer bin oder ein Herr Pastor. Ich möchte Ihnen mal sagen, wie ich mich vor 14 Jahren in Südtirol vorgestellt habe. Ich war als Pastor berufen dort in einer Gemeinde. Und ich wusste auch, Südtirol ist ja Italien. Und so komme ich als Deutscher dahin und sage, ich möchte mich mal so als der deutsche Pastor vorstellen. Der Pastor aus Deutschland und habe auf Italienisch gesagt, ich bin Pastore Tedesco. Pastore Tedesco, ich wollte sagen, der deutsche Pastor. Und dann fangen die Italiener alle an zu lachen, so wie es hier auch gerade passiert. Weil sie sagen, so, das darfst du nicht sagen. Pastore Tedesco heißt auf Italienisch eigentlich übersetzt der deutsche Schäferhund. Der deutsche Schäferhund. Wie im Englischen auch. Auf Englisch, the German Shepherd ist der deutsche Schäferhund. Und das ist bis heute mein Spitzname geblieben, unter manchen Freunden in Südtirol. Ich bin der Pastore Tedesco. Das ist so eine Koseform, mit der sie mich gern benennen. Und ich habe das lieben gelernt. Ja, ich war Pastor, aber ich habe gesagt, ich bin viel lieber der Hirtenhund. Ich möchte nicht verwechselt werden mit dem eigentlichen Pastor. Der Herr ist mein Pastor. Pastor ist eigentlich das Wort für Hirte. Ja? Pastore ist der Hirte. Pastor oder Pfarrer ist der Begriff für einen Hirten. Aber ich bin gar nicht beleidigt, dass ich eher im Dienste des eigentlichen Hirten als Schäferhund sozusagen arbeiten darf. Mein Job ist es, die Menschen zum wahren Hirten zu geleiten. Das macht der Schäferhund auch. Sein Job ist es, die Schafherde immer wieder zum Hirten zu bringen. Und nur, dass wir das auch geklärt haben, ja? Also, wenn Sie wissen wollen, wie Sie mich nennen, dürfen Sie mich gerne deutscher Schäferhund nennen. Fühlen Sie sich ganz frei. Aber wir möchten heute Morgen diesem Begriff des Hirten noch etwas nachgehen. Und ich habe gesagt, wir wollen heute Morgen den Blick noch etwas schärfer stellen auf Gott als diesen Hirten. Und ich möchte uns zunächst mal daran erinnern, dass dieser Begriff Hirte oder Pastor, Pastore tatsächlich ein Titel ist, den Gott sich in der Heiligen Schrift selber gibt. Immer wieder stellt Gott sich uns als Hirte, als Pastore vor. Ein Begriff, der im alten Israel sehr vertraut war, denn Israel war ein Volk von Hirten. Die hatten sehr viel mit Schafen zu tun. Das war eine Hirtennation. Schon von Anfang an waren sie bekannt als die Schafhirten. Und das war oft auch eher eine abwertende Bezeichnung. Aber Gott sieht sein Volk von Schafhirten mit so vielen Schafen. Und so ist Gott. Er stellt sich uns so vor, wie wir es verstehen. Immer wieder greift er Bilder aus unserem Erleben auf, um sich uns vorzustellen. Das macht Gott wunderbar. Und für den Israeliten, für den Juden, war das ein zutiefst vertrauter Begriff. Denn sie alle wussten, was es bedeutet, Hirte zu sein. Und jetzt aber wieder David auch hier sagen zu können, nicht ich bin der eigentliche Hirte, sondern ich habe einen Hirten, der mich zum Schaf erklärt. Das ist also zutiefst Gottes Bild im Alten Testament. Das dürfen wir so mitnehmen als ein Bild Gottes im Alten Testament. Deshalb dann nicht nur Psalm 23, wo ein Schafhirte seinen Gott als Hirten bezeichnet. Wir haben auch Psalm 95, wir haben Psalm 100. Wir sind Schafe seiner Weide. Psalm 95. Er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Oder Psalm 100, derselbe Ausdruck. Wir sind Schafe seiner Weide. Gott ist derjenige, der uns als Hirte führt und versorgt und der sich uns so vorstellt. Auch sehr interessant, dass dann zwei der großen führenden Persönlichkeiten im Alten Testament ausgerechnet Schafhirten waren. Mose, der große Mose war ein Schafhirte, der 40 Jahre lang in der Wüste für seinen Schwiegervater die Schafe geweidet hatte. Und Gott nimmt diesen Mose als Hirten von seinen Schafen und sagt, ich gebe dir eine große Herde, ich gebe dir eine menschliche Schafherde, vertraue ich dir an, und die sind mitunter wirklich sehr belämmert, diese Menschen. Und die sind genauso störrisch und genauso verloren wie diese Schafe. Aber du hast ja Übung, Mose. Du hast Übung mit Schafen, mit solchen verlorenen Wesen. Und nachdem du geübt hast an den Tieren, darfst du jetzt auch den Menschen vorstehen. Spannend, dass Mose Hirte war. Spannend, dass David Hirte war. Die großen, entscheidenden Führungspersönlichkeiten im Alten Testament waren Hirten. Also ein zutiefst biblisches Motiv, dass wir uns in die Herzen brennen lassen dürfen in diesen Tagen Schafhirten. Und Gott stellt sich uns so vor. Wunderschön. Dass er dann auch im Hesekiel 34 auch die Leiterführungspersönlichkeiten Israels auch in die Kritik nimmt und sagt, ihr seid Hirten von Gott eingesetzt, ihr seid falsche Hirten. Das wissen wir aus dem Hesekiel 34. Das ist das eine, denn an diesem wahren Hirten Gott und an den Vorbildern auch Mose und David mussten sich alle anderen Führungspersönlichkeiten in Israel messen lassen. Und viele von ihnen kamen nicht gut weg. Denn sie haben die Schafherde ausgebeutet zu ihrem eigenen Vorteil. Das ist ja das Problem von falscher Führung. Das ist das Problem von missbräuchlicher Leitungsarbeit. Ein Problem, das wir sehr gut kennen. Übrigens nicht nur in der Politik. Das kennen wir auch in den Kirchen. Dass Führung und Autoritätsrollen missbraucht werden. Und von daher nimmt uns Gott auch da in die Schule oder er misst jegliche Führung und Hirtentätigkeit immer auch an dem Vorbild Gottes und auch am Vorbild eines Mose und eines David. Und da kommt nicht jeder gut weg. Aber was im Hesekiel 34 dann vor allem sehr markant ist, ist die Beobachtung, dass Gott jetzt sagt, im Alten Testament stelle ich mich Gott als Hirte vor, aber es wird nach all den negativen Erfahrungen auch, es wird ein Hirte kommen. Hesekiel 34, da sagt Gott jetzt zunächst einmal in Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen. Ich will das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbringen und das Schwache stärken. Was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott sagt, ich nehme für mich in Anspruch, ich bin der wahre Hirte. Ich tue das, wie es gehört. Ich bin der wirklich vertrauensvolle Hirte. Aber einige Verse später, in Vers 22 dann, lesen wir, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Das heißt, das ganze Alte Testament läuft auf ein Ziel zu, in allen Themen, allen Bereichen. Beim Thema Hirte auch. Es geht alles auf diesen Sohn Davids hin. Es geht alles hin auf Jesus. So wie ich es uns hier ein bisschen mitschreiben möchte, Jesus also als der, auf den auch dieses Bild des Hirten hinläuft. Gott verheißt uns im Alten Testament diesen Hirten aus dem Hause Davids, diesen Knecht Davids. Der wird der einzige Hirte sein, der wird der wahre Hirte sein und dem wollen wir nachgehen heute Morgen. Und ich möchte uns vorschlagen, dass wir Psalm 23 aus guten Gründen auf Jesus hinlesen dürfen. Dass wir Psalm 23 von Jesus her lesen dürfen. Und dass wir Psalm 23 als Leitfaden für unsere Jesus-Nachfolge verstehen dürfen. Also Psalm 23 als das Bekenntnis eines Jesusgläubigen Menschen. Das möchte ich uns heute Morgen vorschlagen. Und so ist es. Wir kommen ins Neue Testament und wir wissen, dass Jesus jetzt für sich in Anspruch nimmt, dieser Gott des Alten Testamentes zu sein. Das ist ja die große Entdeckung, auch der große Konfliktpunkt, dass Jesus für sich beansprucht, ich bin dieser Gott des Alten Testamentes. Und das kommt unter anderem dadurch auch zum Tragen, dass er sagt, ich bin dieser Hirte. Ich nehme für mich diese Verheißung aus dem Hesekiel 34 in Anspruch, dieser von Gott verheißene Hirte bin ich. Und nun haben wir natürlich, wenn wir an Jesus den Hirten denken, einen Titel im Kopf. Wir sprechen immer und sehr gerne vom guten Hirten. Und das möchte ich uns nicht nehmen, aber ich möchte uns heute Morgen zeigen, dass das zu wenig ist. Oh ja, Jesus ist der wahre Hirte, aber er ist nicht nur der gute Hirte. Aber das ist er zunächst mal. Er ist der gute Hirte. Der gute Hirte, den wir kennen aus Johannes 10. Ja, dort stellt Jesus sich selber vor als der gute Hirte. Wunderbares Bild, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Aber das ist eben nur eins von drei Bezeichnungen, die wir im Neuen Testament finden, für das, wer Jesus ist. Es gibt eine zweite Bezeichnung. Als Hirte wird er zum zweiten Mal dann als der große Hirte bezeichnet. In Hebräer 13, 20, 21. Hebräer 13, 20, 21 heißt es von dem großen Hirten. Und ich möchte, bevor ich das gleich nochmal auch definiere, was dann dort über diese Hirten gesagt wird, noch den dritten Titel hinzufügen. Und das ist im 1. Petrus 5. Wenn erscheinen wird der Erzhirte. Oder man kann sagen, der oberste Hirte. Jesus also als unser Hirte, als unser guter Hirte, Johannes 10 als unser großer Hirte in Hebräer 13 und als oberster Hirte in 1. Petrus 5. Nun ist die Frage, was macht jeweils den guten, den großen und den obersten Hirten aus? Der gute Hirte, was macht ihn aus? Wie definiert Jesus das? Er lässt sein Leben für die Schafe. Und ich sage einfach mal, ich tue das Kreuz dazu. Das ist der gekreuzigte, der sterbende Christus. Das macht den guten Hirten zum guten Hirten. Er zahlt einen unfassbar großen Preis für seine Herde. Das ist der Gekreuzigte. Und das sagt Jesus auch von sich auf dem Weg zum Kreuz. Das ist in Johannes 10, kurz bevor es in die Passion geht und er dann sein Leben lässt. Er bereitet seine Apostel darauf vor, dass er sein Leben lässt. Und dass er dieser wahre Hirte ist, aus dem Alten Testament verheißen, aber der jetzt sein Leben lassen wird. Was aber dann macht nach Hebräer 13 den großen Hirten zum großen Hirten? Hebräer 13. Wie wird dort der große Hirte Jesus beschrieben? Sie merken schon, ich mache uns Mut, genau hinzulesen. Das schulden wir der Bibel. Das schulden wir der Heiligen Schrift, dass wir genau hinlesen. Ja, also ich lese mal Hebräer 13, 20. Der Gott des Friedens aber, der dem großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat. Ach, was macht den großen Hirten zum großen Hirten? Die Auferstehung, das offene Grab. Das offene Grab, der auferstandene Christus, das ist der große Hirte. Wir haben also den guten, gekreuzigten Hirten, wir haben den großen, auferstandenen Hirten und dann ist da der oberste Hirte in 1. Petrus 5. Was sagen Sie zu 1. Petrus 5? Übrigens der Kontext einer Leiterschaftsanweisung für Leiter in der Gemeinde, in der Kirche. Und dann werden sie ermutigt, sich an Christus zu messen, dem obersten Hirten. Und dann heißt es dort, wenn erscheinen wird der Erzhirte, der wird euch die unvergängliche Krone der Herrlichkeit geben. Das ist der wiederkommende Christus. Es ist der wiederkommende Christus, der Erzhirte, der, an dem wir uns ultimativ alle messen werden müssen. Und ich finde das faszinierend. Zunächst einmal, dass wir Jesus, dass wir dieses Bild von Jesus etwas weiter sehen dürfen, als wie wir es oft auch benennen. Wir sind manchmal auch als sehr bibelvertraute Menschen überraschend ungenau, in dem, wie wir Dinge benennen. Der gute Hirte wird definiert als der, der sein Leben lässt. Aber eben Hirte ist mehr als der gute Hirte. Jesus ist eben auch der auferstandene Hirte und er ist der oberste Hirte. Jesus als dieser wahre Hirte Gottes. Nun, das ist mal eine erste Beobachtung, die wir aber jetzt mit hineinnehmen dürfen in dem Psalm 23. Und da habe ich in einem alten Kommentar, und ich liebe es, so diese alten verstaubten Bücher zu finden, und da entdeckt man Schätze oft, und da hat doch so ein alter Ausleger mich vor Jahren auf eine wunderschöne Beobachtung gebracht. Er hat gesagt, wenn wir jetzt hinaus zurückgehen im Psalm 23, dann wird Psalm 23 einem dieser drei Hirten zugeordnet, vom Inhalt her, aber drumherum gibt es noch zwei andere Psalmen. Nicht nur Psalm 23 ist ein Hirtenpsalm. Genauso Psalm 22 und 24. Und was er uns gezeigt hat, mir gezeigt hat, ist, dass der gute Hirte eigentlich nicht Psalm 23 ist, sondern Psalm 22. Warum entspricht Psalm 22 der Aussage zum guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe? Was macht Psalm 22 aus? Woher kennen wir Psalm 22? Wann hat Jesus Psalm 22 zitiert? Am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 ist der Psalm des guten Hirten. Das ist derjenige, der für die Schuld meiner Vergangenheit einsteht, der mit der Schuld meiner Vergangenheit umgeht und der den Preis zahlt, um mich in seine Herde zu kaufen. Er will mich haben zum Preise seines Lebens. Das ist Psalm 22. Und dann haben wir Psalm 24. Woher kennen wir Psalm 24? Aus der Adventszeit. Mache die Tore weit, denn der König der Ehre will einziehen. Und Psalm 24 passt eigentlich zur Erwartung des wiederkommenden Königs, des obersten Hirten, an dem sich alles messen wird. Er ist die ultimative Autorität. Der kommt in Herrlichkeit, setzt uns die Krone auf nach 1. Petrus 5. Und von daher ist Psalm 24 eigentlich das Pendant zum obersten Hirten. Bleibt nun für uns Psalm 23 als Gegenstück zu dem großen Hirten. Das heißt, Psalm 23 will natürlich mit Jesus in Verbindung gebracht werden, aber er liest sich eigentlich als ein Ausdruck des großen Hirten. Und das ist der Hirte, der auferstanden ist von den Toten und der uns als seine Schafe an seinem Leben teilhaben lässt. Das heißt, Jesus als guter Hirte kümmert sich um die Schuld meiner Vergangenheit. Jesus als großer Hirte, als auferstandener, lebendiger Hirte kümmert sich um die Last meiner Gegenwart. Und Jesus als der oberste Hirte, wiederkommender Herr, kümmert sich um das Dunkel meiner Zukunft. Jesus kümmert sich um meine Vergangenheit, um meine Gegenwart und meine Zukunft. Er ist mein guter Hirte, weil er mich aus der Schuld und der Verlorenheit meines verlorenen Wesens heraus erlöst. Weil er mich heraus erlöst aus der Verführung von falschen Hirten. Er stellt mich in seine Herde. Ja, warum kann ich denn sagen, der Herr ist mein Hirte? Habe ich mir das verdient? Wie bin ich denn dazu gekommen, dass der Herr mein Hirte wurde? Das sagt mir Psalm 23 nicht. Das sagt mir Psalm 22. Das ist der, der für mich gestorben ist. Der hat einen Preis gezahlt für mich. So werde ich ein Schaf seiner Weide, indem ich mich kaufen lasse, indem ich mich gewinnen lasse, erwerben lasse vom guten Hirten. Oh ja, so gut ist Jesus, dass er mich unbedingt wollte. Ich weiß nicht, warum man mich wollen soll. Das versteht sich eigentlich nur mit Liebe. Das ist unverdiente Liebe. Wieso sollte man so viele verlorene Schäfchen einfach mal haben wollen? Weil man sie liebt. Das ist der gute Hirte. Aber dann nimmt er mich in seine Herde. Und Psalm 23 ist jetzt eigentlich der Weg mit dem lebendigen Christus. Wie lebt sich denn heute, hier und jetzt mein Weg mit dem Hirten? Nun bin ich erkauft, ich bin erlöst, aber wie lebt sich jetzt das christliche Leben? Das heißt, Psalm 23 ist eigentlich ein Leitfaden für Jesus-Nachfolge. Für unser heute, hier und jetzt mit dem auferstandenen Christus, der mich an seinem Leben, an seinem Wesen teilhaben lässt. Wunderbar. Und dann haben wir Psalm 24, an dem sich alles, was in dieser Welt auch Autorität hat, messen lassen muss an dem wiederkommenden Herrn. Und ich weiß, dass dieses Leben nicht genug ist. James Bond hat das ja mal so wunderbar, ne? Es gab so einen Film, der hieß, die Welt ist nicht genug. Wahrscheinlich haben sie das nicht geschaut, da bin ich jetzt hier im falschen Publikum. Aber ganz ein cooler Agentenfilm. Und der hat geheißen, die Welt ist nicht genug. Wie recht er hat. Die Welt ist nicht genug. Wir warten auf einen wiederkommenden Hirten, der uns auch über unser Hier und Jetzt hinaus versorgen wird. Das ist ganz toll für jeden von uns. Wir wissen, er kommt wieder. Psalm 24 ist der oberste Hirte. Nun, also, wenn wir das mal zuordnen, merken wir, wie reich auch da die Heilige Schrift ist und wie gut es ist, manchmal auch den Blick etwas zu schärfen. Etwas zu schärfen. Ich möchte an dieser letzten Beobachtung eben auch noch mal etwas festmachen. Psalm 24 und dieser oberste Erzhirte aus 1. Petrus 5. In welchem Kontext wird das dort gesagt? 1. Petrus 5. Ich bin als Pastor, als Leiter in einer Gemeinde, auch in der christlichen Arbeit überhaupt, immer wieder zurückgekommen zu 1. Petrus 5. Denn dort spricht erst der Petrus die Leute in Verantwortung an. Ihr, die ihr in einem christlichen Kontext, in der Kirche, in einem Werk Verantwortung tragt, im Auftrag Jesu, messt euch am wahren Hirten. Jesus als der ultimative Leiter, an dem wir uns messen lassen müssen. Und dann gibt es da sehr klare Anweisungen. Tut eure Arbeit nicht aus Zwang, nicht aus Macht heraus, sondern aus Vorbild. Die Autorität eines christlichen Leiters liegt nicht in seiner Position, liegt in seinem Vorbild, in seiner Person. Das ist ein Maßstab und das habe ich mir oft sagen lassen, Daniel, nicht nur, weil du so und so heißt und der bist, sondern weil du so und so leben sollst. Sei den Menschen, die du führst, ein Vorbild. Du kannst von Menschen nichts erwarten, was du ihnen nicht vorlebst. Jesus als der ultimative Leiter, an dem sich eben auch alle falschen Leiter messen müssen. Das heißt, man kann deshalb auch über Psalm 23 arbeiten zum Thema Leiterschaft. Es gibt ein Buch, ein wunderbares Buch für christliche Leiter, und da geht es um das Hirtenprinzip. Das Hirtenprinzip ist ein Nicht-Christ, der zum Thema Hirte sein, ein Leiterschaftsbuch geschrieben hat. Wunderbar. Also, da haben wir viel drin und uns wird die Woche gar nicht reichen, um all die Aspekte zu erforschen, die wir da sehen könnten. Aber ich glaube, heute Morgen haben wir genug mitbekommen. Und ich möchte dir persönlich sagen, der Jesus, mit dem du vielleicht schon viele Jahre unterwegs bist, er ist immer noch dieser wahre Hirte und er ist auch dieser gute Hirte, den wir lieben und dem wir gerne folgen. Aber lass uns das etwas schärfer sehen. Er ist unser großer Hirte. Du und ich, wir dürfen teilhaben an seinem Leben. Und deshalb wissen wir haben genug, weil er mich heute, hier und jetzt versorgt. Deshalb wissen wir, ich bin geborgen, weil er mich heute hier schützt. Deshalb bin ich gerecht. Ich habe eine neue Gerechtigkeit, weil er mich auf rechter Straße führt. Heute, hier und jetzt. Und wir sind eingeladen, diesem großen, auferstandenen Jesus zu vertrauen. Er lebt. Er freut sich bester Gesundheit. Deshalb heißen wir auch Vivid, weil Vivid heißt, Jesus lebt. Auf jeder Lutherrose findet man Vivid, weil Martin Luther sich regelmäßig daran erinnert hat, gerade wenn es heute, hier und jetzt für ihn schwer wurde. Hat Martin auf seinen Küchentisch geschrieben, Vivid, Martinus, vergiss nicht. Du kannst mit einem lebendigen Jesus rechnen. Er ist heute, hier und jetzt da. Seine Frau hat das beobachtet und wie die Frauen oft so sind, sehr praktisch, sagten, das reicht nicht auf der Küchenplatte, das wird ja jeden Tag neu gewischt. Das kommt über den Eingang bei Familie Luther. Und dann hat die Frau Luther, die Katharina, hat dafür gesorgt, dass oben über dem Eingang zur Familie Luther ein Stein war, in den eingemeißelt war, Vivid. Denn jeder, der bei Familie Luther aus- und eingehen sollte, sollte das tun unter diesem Bekenntnis, wir leben und rechnen mit dem auferstandenen Christus. Er ist da, heute, hier und jetzt. Und ich finde, das ist doch ein Wort, mit dem man in den Tag gehen können, oder? Vivid, der große Hirte, ist da und geht mit. Reimt sich sogar. Vivid, der große Hirte, geht mit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieser wahre Hirte bist. Wir danken dir, dass wir unseren Hirten gefunden haben, als verlorene Wesen, der keine größere Sehnsucht hat, als dass unser Leben gelingt, als dass wir nicht verlorene Wesen bleiben, sondern mit einem Stolz eines majestätischen Löwen, einer Eleganz eines Rosses sagen können, ich habe meinen Hirten gefunden. Wir danken dir, dass du uns aufrecht hinstellst. Wir danken dir, dass du uns Würde zusprichst, die nicht aus unserem Wesen herauskommt, Jesus, sondern aus dem, wer du bist. Danke, dass du unser guter Hirte bist, der sein Leben für mich und für jeden von uns gegeben hat. Und ich bete, dass du unser Staunen darüber ganz neu entfachst. Danke, dass du am Kreuz gerufen hast, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit du unsere Gottverlassenheit trägst, damit du uns zurückholst in die Herde Gottes. Danke, Jesus. Danke aber auch, dass du unser großer, auferstandener Hirte bist. Danke, dass du nicht am Kreuz geblieben bist. Das Kreuz war nur Mittel zum Zweck. Und dein Zweck und Ziel war immer, uns an deinem Leben teilhaben zu lassen. Und so danken wir dir, dass du uns als großer Hirte heute, hier und jetzt versorgst mit deiner wunderbaren Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Wort und dass wir heute mit dir rechnen dürfen. Und danke, Herr, dass auch die Unsicherheiten fürs Morgen wunderbar bei dir aufgehoben sind, weil wir erwarten dich aus dem Morgen, aus der Zukunft, als den, der das letzte Wort haben wird, als den Erzhirten, der allem die Krone aufsetzt. Und als diesen wahren Hirten, Jesus, beten wir dich an heute und danken dir für den Schatz deines Wortes und beten, dass es wirklich zur Kraftquelle wird, auch für uns in diesen Tagen. Amen.